Was stimmt nicht mit dieser Welt? Würdet ihr sagen, irgendwas stimmt mit dieser Welt nicht? Ich glaube, wenn wir nach Ulm jetzt auf die Straße gehen würden und die Passanten befragen würden, hey, glaubst du, dass mit dieser Welt was nicht stimmt? Ich glaube, es würde keinen geben, der behaupten würde, ach, eigentlich ist alles gut. So gerade in Deutschland, also wir sind eigentlich alle zufrieden. So wir nehmen und wir können uns alle in den Arm nehmen. Die Regierung in den letzten 10 Jahren macht echt einen richtig guten Job. Ja, es gibt ein paar Probleme in unserem Land, aber es wird sich eigentlich recht gut und schnell darum gekümmert, effizient. Es gibt ein paar Meinungsverschiedenheiten, aber wir verstehen uns alle, es wird einander zugehört. Ich glaube, keiner würde das behaupten, oder? Wenn es jemand behaupten würde, dann wäre er wahrscheinlich auf Drogen, nicht der Realität ausgesetzt. Irgendwas stimmt doch mit dieser Welt nicht. Und wenn was mit dieser Welt nicht stimmt, dann bringt mich das zu der Frage, also was stimmt mit der Welt nicht, aber auch was ist die Lösung dafür? Was ist die Lösung für die Probleme dieser Welt? Was ist die Hoffnung der Menschen? Wir haben uns letztens in der Kleingruppe darüber unterhalten, vor ein paar Wochen, so was ist denn die Hoffnung der Menschen? So, also ich meine es nicht wir Christen, sondern so wenn du in die Gesellschaft so reinschaust, was ist die Hoffnung der Menschen? Wir alle hoffen doch irgendetwas, oder? Aber was ist diese Hoffnung konkret? Vielleicht gerade jetzt auf die aktuelle Situation, wir hoffen auf eine bessere Regierung. Also viele hoffen auf eine andere Regierung, auf eine bessere, die hoffentlich ein paar Dinge anders macht. Wir hoffen, dass, oder es hoffen Menschen, dass das hoffentlich bald ein anderer Kanzler kommt. Manche sehen diese Hoffnung bei Friedrich Merz von der CDU. Andere stellen wieder fest, wenn die CDU regiert, dann geht es ja nicht alleine, sondern dann machen sie es wahrscheinlich mit der SPD und den Grünen zusammen, weil die FDP wahrscheinlich auch nicht reinkommt, keine Ahnung, mal gucken. Also, dann ist die Frage, wird sich da doch viel verändern? Andere Menschen sehen wieder die Hoffnung bei einer Alice Weidel oder bei einer Sarah Wagenknecht. Beide Frauen haben in den letzten Jahren bei vielen Menschen an Beliebtheit gewonnen, standen aber auch Kritik vor. Die eine mehr, die andere weniger. Ich würde sagen, bei wenigen Menschen liegt die Hoffnung bei Robert Habeck oder Olaf Scholz. Warum das wohl so ist. Aber ich möchte nicht politisch werden heute Morgen. Egal, wer regiert im Februar oder wer als neue Partei, welcher Kanzler gewählt wird, das ist nicht die Hoffnung. Das ist nicht die Lösung für die Probleme, oder? Weil wir haben festgestellt in unserer Kleingruppe, dass eigentlich diese Hoffnung gar nicht, also greifbar ist, gar nicht existiert. So, wir hoffen etwas, aber was ist denn die Hoffnung? Was ist die bessere Lösung? Ist es eine andere Regierung? Eine andere Politik? Viele würden behaupten, ja. Aber dann gibt es auch wieder totale Meinungsverschiedenheiten. Wir sehen es in der Präsidentschaftswahl in den USA. So, 75 Millionen sind der Überzeugung, die Republikaner, Donald Trump, die 71 oder wie viel waren es, Millionen, Kamala Harris. So, und totale Meinungsverschiedenheiten in der Politik. Die einen behaupten, das ist die Lösung, die anderen behaupten, das ist die Lösung. So, und man stellt fest, es gibt keine konkrete Hoffnung. Also nicht die Lösung, wo wir sagen, hey, das muss passieren. Und dann geht es der Welt besser. Und ich sehe in der jetzigen Situation eine große Schwierigkeit, auch bei uns Christen. Eine Sache, die leider immer mehr zur Realität wird, gerade in Bezug zu dieser politischen Situation. Und ich frage mich, wie kann es sein, dass je nachdem, welche Regierung nachher regiert oder gerade regiert oder je nachdem, welcher Präsident in den USA gewählt wird, das beeinflusst, wie sehr ich von Freude und Hoffnung erfüllt bin in meinem Alltag. So wie sehr darf eine Regierung Einfluss darauf haben, bestimmen, wie ich mich freue und wie ich gut drauf bin in meinem Alltag, mit Hoffnung erfüllt bin, die eigentlich ja Jesus uns gibt, oder? Aber die Realität ist, das passiert. Wir lassen uns die Freude und die Hoffnung nehmen, die uns Gott eigentlich schenkt. Und wisst ihr, keine dieser Kanzlerkandidaten ist die Lösung für das Problem. Keine dieser Kanzlerkandidaten ist die Hoffnung, die diese Welt braucht. Ist uns das bewusst? Ich glaube manchmal nicht so ganz, weil wir fangen an, gerade auch als Christen, wir setzen unsere Hoffnung in Menschen, in Regierungen, in Parteien oder Kanzlerkandidaten und merken dann, die sind nicht die Hoffnung und sind dann enttäuscht, wenn doch wieder einiges schiefläuft. Irgendwas stimmt mit dieser Welt nicht. Und die Lösung für dieses Problem ist weder der amerikanische Präsident noch die deutsche Regierung. Also wo ist das Problem und was ist die Lösung? Die Bibel, das Wort Gottes, definiert ganz klar das Problem. Und es zeigt uns auch ganz klar die Lösung für dieses Problem. Denn das Problem ist die Sünde. Die Sünde, sie trennt uns von Gott. Die Sünde verhindert eine Gemeinschaft mit Gott, dafür, wofür wir eigentlich geschaffen worden sind. Und die Lösung auf dieses Problem ist das Leben von Jesus Christus. Es ist das Kreuz, der Tod, der für die Sünde bezahlt hat, der das Leben in Gemeinschaft mit Gott wieder möglich gemacht hat. Amen. Das ist das Evangelium. Das ist die frohe Botschaft. Diese Botschaft, sie erklärt ganz genau, was mit der Welt nicht stimmt. Und sie erklärt ganz genau, was die Lösung für dieses Problem ist. Und ich habe das in meiner letzten Predigt schon mal erwähnt und gerade auch so ein bisschen angedeutet. So, wir Christen sind gerade in der Gefahr, und ich erlebe das immer wieder, auch bei mir in meinem persönlichen Leben so, dass wir recht gut darin werden, uns zu beschweren und zu meckern. Und wir beschweren uns darüber, wie Deutschland sich immer mehr von Gott entfernt, wie sich immer mehr von den christlichen Werten entfernt. Politiker, die nicht mehr auf das Vertrauen Gottes quasi setzen, sondern auf sich selber und selber sagen, so, ich bin das Lösung für das Problem. Und wir beschweren uns darüber, wie unsere Gesellschaft sich auch da mitgeht auf diesem Weg. Aber wir vergessen dabei, wer soll es ihnen denn sagen, dass es einen anderen Weg gibt? So, wer weist sie darauf hin, hey, die Lösung ist nicht irgendwelche Regierungen, irgendwelche politischen Einstellungen, die Lösung ist Jesus Christus. Wer erzählt ihnen davon? Und ich glaube, dass wir alle hier einen Auftrag haben. Und ich möchte ein paar Verse aus Apostelgeschichte 4 vorlesen. Und hier sehen wir, dass Petrus und Johannes konfrontiert werden und sie aufgefordert werden, nicht mehr von Jesus zu erzählen. Und jetzt passt mal auf ihre Antwort, ihr könnt mitlesen, Vers 18. Also riefen sie die Apostel wieder herein und untersagten ihnen, je wieder im Namen von Jesus zu sprechen oder zu lehren. Doch Petrus und Johannes erwiderten, was meint ihr? Will Gott, dass wir euch mehr gehorchen als ihm? Wir können nicht aufhören, von dem zu erzählen, was wir gesehen und gehört haben. Petrus und Johannes und die anderen Apostel, sie konnten nicht aufhören, von Jesus zu erzählen. Wisst ihr, bei den ersten Christen, bei den ersten Aposteln, da war das Appell, da war das nicht nur irgendein Appell, hey, wir sollten mal wieder evangelisieren. Wir sollten mal wieder von Jesus erzählen. Das war ihre Identität, das war ihr Ruf, das war ihr Herzschlag, weil es Gottes Herzschlag war, der er in sie hineingelegt hat. Und sie haben dafür gebrannt. Das war kein Appell, das war ihr Leben, das war ihre Berufung. Warum? Weil sie die verändernde Kraft von Jesus Christus erlebt haben in ihrem Leben. Weil ihr Herz, weil ihr Leben verändert worden sind, weil sie aus dem Leben, aus der Dunkelheit hineingeführt wurden in ein Leben mit Licht. Und sie wussten, hey, diese Botschaft, das Wort Gottes, das ist keine leere Botschaft. Diese Botschaft, sie hat Kraft. Kraft, Leben zu verändern. Und ich glaube, dass wir gerade das manchmal vergessen. Und ich glaube, dass wir angefangen haben als Christen, Lügen zu glauben über das Evangelisieren, über das Evangelium. Und ich habe euch ein paar Lügen mal mitgebracht, die ich mit euch zusammen anschauen möchte. Die erste Lüge, die wir manchmal glauben, ist, dass Evangelisation bringt nichts. Niemand wird sich für Jesus entscheiden. Römer 1, Vers 16 sagt, denn ich schäme mich nicht für die gute Botschaft von Jesus Christus, sagt Paulus, Diese Botschaft ist die Kraft Gottes, die jeden rettet, der glaubt. Amen. Hey, in diese Botschaft steckt Kraft. Das sind keine leeren Worte, das sind keine menschlichen Worte. Das sind die Worte Gottes. Das sind seine Worte, die uns verändert. Und sein Wort hat uns verändert. Warum sollte es nicht auch die Kraft haben, andere Menschen zu verändern? Unsere Nachbarn zu verändern? Wisst ihr, in diesen Worten, da steckt keine Logik, keine menschliche Logik. In diesen Worten steckt Gott, da steckt Jesus drin. Und sie sind lebendig, sie sind kraftvoll. Lasst uns es wieder glauben, dass das Evangelium Kraft hat, Menschen zu verändern. Eine zweite Lüge, die wir manchmal glauben, ist, es ist nicht der richtige Zeitpunkt. Leute, es gibt keinen besseren Zeitpunkt als heute. Jesus hat es schon vor 2000 Jahren gesagt, als er in Johannes 4 sagt, meint ihr etwa, dass erst in 4 Monaten zum Ende des Sommers die Zeit der Ernte beginnen wird? Schaut euch doch um, sagt er. Überall reifen die Felder heran und sie sind jetzt schon bereit zur Ernte. Jesus gebraucht Felder als Metapher für Menschen. Er sagt, hey, die Menschen, die sind ready. Die sind reif zur Ernte. Unsere Menschen, unsere Gesellschaft, die ist verloren. So, die brauchen Jesus so. Die sind ready. Der Zeitpunkt ist nicht morgen, der Zeitpunkt ist heute. Und es führt mich zu der dritten Lüge, die wir manchmal glauben. Die Menschen sind nicht offen für Gott. Ich glaube, die Leute sind meiner Wahrnehmung gefühlt gerade nie offener als, ja, also meine Wahrnehmung ist, dass die Menschen gerade super offen sind für Gott, weil sie selber irgendwo merken, hey, die Entwicklung unserer Gesellschaft, immer mehr von christlichen Werten, sie würden sie ja nicht so ausdrücken, aber die führt nicht zu etwas Gutem, zu Happy, Friede, Freude, Eierkuchen, sondern da ist mehr Hass irgendwo da, da ist mehr Unzufriedenheit da, da ist mehr Depression da. Weil die Leute wachen auf und checken, hey, das kann doch nicht sein. Ist das die Realität? Ist das die Wahrheit? Die Menschen sind offen für Jesus. Und gerade unsere junge Generation sind offen für Jesus. Und Gott tut was in ihnen. Und ich bin so begeistert davon, dass wir junge Menschen haben, die on fire für Jesus sind. Wir hatten erst vor ein paar Wochen hier Elevate Conference auf den Hessenhöfen, wo 500 Jugendliche voller Freude und Begeisterung Gott angebetet haben, Jesus angebetet haben. Sie haben gehüpft, sie haben geklatscht, sie haben Wort Gottes gehört, sie haben Predigen gehört und sind begeistert für. Hey, wir haben eine junge Generation, die wirklich bereit sind, all in für Jesus zu gehen, die on fire sind für Jesus. Eine dieser Personen ist die Rebecca. Und ich habe Rebecca gebeten, nach vorne zu kommen. Sie wird ein paar Worte sagen. Genau, Jenny, du gibst dir, genau, der Rebecca, lass nach vorne kommen. Und lass uns der Rebecca nochmal einen Applaus geben. Es kostet sie viel Mut. Es kostet sie viel Mut, hier nach vorne zu stehen. Und es ist so cool, dass du so mutig bist. Rebecca, erzähl uns doch mal, genau, du bist Rebecca. Wie alt bist du? Wo kommst du her?
Also, ich bin 16 Jahre alt. Ich komme aus Schäklingen.
Du kamst ursprünglich, also durch die Ranger hier in die Alpkirche, richtig?
Ja, also ich bin mit 6, glaube ich, zu den Rangern gekommen. Und ich bin seit ein Jahr, glaube ich, auch in der Jugend hier und auch in der Kirche hier.
Sehr cool. Cool, dass du ja durch die Ranger dann auch dann in die Jugend. Und genau, du bist seit einem Jahr, hast du gesagt, so in der Jugend auch Teil von uns Jugendkirche. Und was würdest du sagen, begeistert dich an Jesus? Oder bedeutet Jesus für dich? Was du da
also ich liebe halt diese Liebe von Gott, dass die einfach einen so erfüllt, so diese Glücklichkeit, auch diese Frieden einfach zu haben. Und ich liebe ihn einfach so sehr, dass ich halt voll gerne den Menschen auch irgendwie erzählen möchte von dieser Liebe, von diesem Frieden, von dieser Glücklichkeit. Und das erfüllt mich einfach jeden Tag mit diesem, ach, das ist einfach schön. Ja.
Hey, das ist so cool, wie du erzählst. Yes, lass uns. Du hast letztens in deiner Schulklasse laut gebetet, stimmt das?
Ja.
Wie kam es dazu?
Also ich habe halt Religionsunterricht und mein Rallye-Lehrer, der möchte halt, dass wir jede Stunde anfangen zu beten. Ist eigentlich cool, aber er hat halt vorgehabt, dass wir halt ein Gebet vorlesen einfach. Und ich muss halt ehrlich sagen, ist halt jetzt nicht so cool. Und dann habe ich einfach gefragt, so ja, kann ich einfach normal beten bitte? Und dann habe ich das gemacht und der war eigentlich auch ganz begeistert. Seitdem mache ich das eigentlich fast immer, ja.
Sehr cool, hey. Das ist gut. Du hast, letztens war auch Elevate-Konferenz, hast du Leute eingeladen. Du gehst aber auch in die Hope Zone, in Blaubeuren, in die Jugend, richtig cool. Da treffen sich momentan immer so jeden Samstag 60 bis 70 Jugendliche in Blaubeuren. Da bist du auch Teil davon. Du hast Freundinnen eingeladen. Wie viele Freundinnen hast du schon eingeladen bei dir?
Viel. Also safe über 18 bestimmt. Also ich glaube nicht, gefühlt immer jeden einen, den ich kenne.
Acht oder mehr hast du schon eingeladen. Ja. Wie viele sind bisher gekommen?
Vier.
Hey, richtig gute Quote. Und wie war das für die? Genau, was ist passiert oder ist was
also
passiert?
Also viele waren das eigentlich echt cool. Also von zwei von meinen Freunden, die sind auch so ein bisschen zum Glauben gekommen dadurch. Das ist eigentlich echt hübsch, echt cool. Aber ja, es ist halt immer sehr unterschiedlich. Also manche, da können nichts damit anfangen, aber die meisten sind eigentlich wirklich sehr glücklich, wenn sie mal auch in eine Freikirche gehen, weil die sind das ja auch gar nicht gewöhnt. Mhm. Ja.
Du hast gesagt, zwei haben auch einen Schritt irgendwie getan im Glauben. Was ist da passiert?
Ja, zum Beispiel meine beste Freundin, die ist auch jetzt voll on fire so ein bisschen. Und ja, sie fangen halt auch einfach an, Bibel zu lesen oder sowas. Das ist eigentlich immer echt cool. Ja, und ich versuche die da auch ein bisschen zu unterstützen, weil natürlich so Anfang Christsein ist immer ziemlich schwer. Weil man kennt das ja noch alles gar nicht. Aber ja, versuche ich einfach auch ein bisschen zu helfen.
Hey, so, so cool. Komm, lass uns doch nochmal einen Applaus dafür geben. Es ist total ermutigend, das zu hören. Rebecca, was wäre eine Sache, wo du sagst, hey, das möchtest du uns heute als Alpkirche mitgeben?
Also ich glaube, man sollte einfach keine Angst haben, sozusagen offen über seinen Glauben zu sprechen, weil ich habe zum Beispiel vor einem Jahr eigentlich angefangen, so richtig offen über meinen Glauben zu sprechen. Und am Anfang hat es mir wirklich schwer getan, weil ich war so, was denken die anderen Menschen über mich, weil ja, in meiner Klasse war zum Beispiel keiner Christ oder so. Aber ich merke halt auch vor allem seit diesem Schuljahr, dass ich halt voll diesen Mut bekommen habe. Also ich habe gar keine Angst mehr, über meinen Glauben zu sprechen. Letzte Woche, ich habe so viel über meinen Glauben gesprochen, das ist wirklich schlimm. Aber ja, halt auch irgendwie random mit Lehrern oder sowas. Aber es macht eigentlich auch echt Spaß. Und man kriegt auch echt viele Reaktionen mit, aber völlig vielen sind auch wirklich positiv. Also ja.
Sehr cool. Rebecca, vielen Dank für deinen Mut. Ich bin so dankbar, Jugendpastor zu sein, weil ich nicht nur das weitergeben darf, irgendwo, was ich gelernt habe aus Gottes Gnade, sondern auch lernen darf von so jungen Menschen. Und ich glaube, wir alle können heute was von Rebecca lernen, können ermutigt sein, können was mitnehmen. Ja, vielen, vielen Dank, Rebecca, für deinen Mut, auch hier vor der Gemeinde so zu sprechen. Das kostet viel Mut. Richtig, richtig gut. Und es führt mich zur nächsten Lüge, die wir manchmal glauben, ist, dass wir nicht dazu berufen sind. Wir sind alle dazu berufen, von dieser Botschaft zu erzählen. Jesus sagt in Johannes 15, nicht ihr habt mich erwählt, sagt er, ich habe euch erwählt. Ich habe euch dazu berufen, hinzugehen und Frucht zu tragen, die Bestand hat. Was ist eine Frucht, die Bestand hat? Sind es materielle Dinge? Unser Haus, unsere Karriere. Es sind Menschen, die ihr Leben in der Ewigkeit verbringen. Diese Frucht hat Bestand. Und diese Frucht fordert Jesus uns auf, dass unser Leben das hervorbringen soll. Dazu hat er uns berufen. Dazu möchte er in unserem Leben wirken. Dazu möchte er hier in der Alpkirche wirken, dass wir Menschen zu Jesus führen, dass Menschen ihr Leben in der Ewigkeit verbringen. Es ist unser Auftrag, zum einen dafür zu beten, dass Gott auch Gnade hat mit Deutschland, Gnade hat mit den Menschen, dass er ihnen begegnet. Und es ist unser weiterer Auftrag, diesen Menschen von Jesus zu erzählen. Du, ich, wir alle. Keiner kann sich da rausnehmen. Und es bringt mich zur letzten Lüge, die ich heute erwähnen möchte. Ich kann das Evangelium nicht predigen. Wir können das. Jeder von uns. Es braucht manchmal ein bisschen Übung und deswegen beschäftigen wir uns auch heute hier damit. Und Kevin hat letzte Woche schon angefangen, er hat auch da das zu Hilfe genommen. Manu, genau, ich darf dich bitten. Er hat vier Symbole verwendet, möchten die nochmal aufstellen. Okay, schafft alle, Manu stark. Ich glaube, wir müssen hinten anfangen, mit dem hinteren. Und hast du, ja. Kevin hat die übrigens letzte... Sorry. Hat die letzte Woche falsch rum aufgestellt. Auch unser Pastor macht mal Fehler. Er hat sie richtig rum erklärt. Ah, Moment, so. Genau, danke Manu. Wisst ihr, damit Menschen Jesus in ihr Leben einladen, müssen sie das Evangelium verstehen. Und deshalb müssen wir das Evangelium gut erklären können. So, und wir müssen lernen, einfach das auch nicht zu kompliziert zu machen, weil das Evangelium ist eigentlich nicht so kompliziert. Und manchmal haben wir, glaube ich, als Christen auch verlernt, so, hey, was ist das Evangelium eigentlich konkret? So, und diese vier Symbole, sie helfen uns dazu. Und das erste Symbol ist eben das Herz.
Das Herz, oder? Ja.
Das Herz steht für den ursprünglichen Plan, den Gott mit den Menschen hatte. Denn Gott hat uns Menschen für die Gemeinschaft mit Gott geschaffen. Warum? Weil er uns so liebt und deshalb das Herz. Gott hat uns für die Gemeinschaft mit ihm geschaffen, weil er uns liebt, weil er es liebt, Gemeinschaft mit uns zu haben. Aber jetzt kommen wir zu dem, was mit dieser Welt nicht stimmt, nämlich das Problem, die Sünde. Der Mensch hat sich entschieden für ein Leben ohne Gott. Der Mensch hat sich gegen Gott entschieden und dadurch kam die Sünde in die Welt. Sünde ist ungehorsam gegenüber Gott. Und Sünde, sie trennt uns von Gott. Deswegen, sie trennt Gott und der Mensch, deswegen das Geteilzeichen. Sünde trennt uns von dem Leben mit Gott. Und Sünde hat eine Konsequenz, eben, dass Sünde eine Bezahlung braucht. Das ist so ein geistliches Prinzip. So Gott kann Sünde nicht einfach stehen lassen, missachten. Und deshalb hat Gott eine Lösung geschaffen. Und es ist das Kreuz, das Leben Jesu Christi. Sein Tod am Kreuz hat für die Schuld, für die Sünde der Welt bezahlt. Sein Tod am Kreuz hat es möglich gemacht, dass wir Menschen wieder in Gemeinschaft mit Gott treten können. Hat diesen Vorhang zerrissen zwischen Gott und den Menschen, die Gemeinschaft wieder möglich gemacht. Für die Sünde muss etwas bezahlen. Es ist entweder unser Tod oder der Tod Jesu. Und das ist unsere Entscheidung, deswegen das Fragezeichen. Das ist deine und meine Entscheidung. Das ist die Entscheidung von jedem Menschen auf dieser Welt. Möchte ich meinen Tod für meine Schuld bezahlen lassen oder nehme ich das Kreuz in Anspruch und lasse Jesus seinen Tod für meine Schuld bezahlen? Das ist die Wahl, die wir haben. Das ist die Entscheidung, die Menschen treffen dürfen. Das ist das Evangelium. Ich möchte es mal zusammenfassen. Wir haben Gott, der uns liebt. Ursprünglich war alles gut. Er hat uns für Gemeinschaft mit ihm geschaffen, weil er uns liebt. Aber dann kam die Sünde in die Welt. Wir haben uns gegen Gott entschieden. Und die Sünde, sie trennt uns von Gott. Und das ist ein Problem, das Problem dieser Welt. Und die Lösung für dieses Problem ist das Kreuz. Es ist das Leben Jesu Christi, das für unsere Schuld, unsere Sünde bezahlt hat. Und jetzt ist es unsere Wahl, unsere Entscheidung. Nehme ich dieses Geschenk an, lade ich Jesus in mein Herz und lasse seine Vergebung mich reinwaschen, oder lasse ich meinen eigenen Tod für die Sünde bezahlen? Römer 10, Vers 9 sagt, wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist, und wenn du mit deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Nur durch persönliche Umkehr zu Jesus und den Glauben an ihn sind wir gerettet. Und die persönliche Umkehr von unserem sündigen Leben ist davon auch von essentieller Bedeutung. Wisst ihr, das Evangelium bedeutet nicht, weil Gott uns so liebt, wie wir sind, kann ich bleiben, wie ich bin. Nein, Gott liebt uns und wir müssen bereit sein, umkehren von einem sündigen Lebensstil zu einem gottausgerichteten Lebensstil. Jesus, seine allererste Predigt, als er seine Ministry-Zeit hier auf der Erde begann, wir lesen es in Matthäus 4, Vers 17, da sagt Jesus, seine allererste Predigt, hört auf zu sündigen und kehrt um zu Gott, denn das Himmelreich ist nahe. Das war seine erste Botschaft. Und manchmal, wir nehmen das Wort Sünde auch nicht mehr so ganz, manchmal nicht mal so ganz gerne in den Mund und fokussieren eher darauf, dass, ja, Gott liebt uns und wir können so bleiben, wie wir sind, aber das ist nicht Realität. Also Gott liebt uns, ist Realität, ja, aber dass wir so bleiben können. Diese persönliche Umkehr, die ist von Bedeutung. Wir müssen um Vergebung, wenn wir Jesus in unser Herz einladen, müssen wir um Vergebung bitten über mein altes Leben und wir kehren um 180 Grad. Jetzt bin nicht mehr ich mein Herr, sondern Jesus ist mein Herr. Wenn wir Jesus in unser Herz einladen, dann müssen wir Buße tun. Dann dürfen wir umkehren von unserem alten Leben zu einem neuen Leben mit Jesus als unserem Herrn. Das ist die frohe Botschaft. Das ist die Botschaft, die Welt braucht. Ich würde Annika noch bitten, uns im Klavier ein bisschen zu begleiten. Ich komme zum Ende der Predigt. Ich würde behaupten, wir Christen, wir sehen uns nach Erweckung. Wir sehen uns danach, dass mehr Menschen Jesus in ihr Herz einladen. Wir sehen uns danach, dass Deutschland sich nicht weg von christlichen Werten bewegt, sondern hin zu Gott bewegt. Wir sehen uns, dass eine Regierung, dass Politiker wieder ihre Hand auf die Bibel tun und sagen, hey, das ist das, was zählt. Darauf möchten wir schauen. Darauf möchten wir hören. Ich sehne mich danach. Ich sehne mich danach, dass Menschen hier in die Albkirche kommen und die vor 4 Wochen noch in der Ehekrise waren, die vielleicht drogenabhängig waren, aber die hierher kamen, die im Januar zum Alpha-Kurs kommen und die Jesus begegnen und sagen, hey, Jesus hat mein Leben verändert. Ich sehne mich danach. Und ich glaube, dass Gott was vorhat. Aber wisst ihr, Erweckung fängt nicht dann an, wenn Menschen anfangen, Jesus ihr Leben zu geben. Erweckung fängt nicht außerhalb der Kirche an. Erweckung fängt hier an. Erweckung fängt hier in unseren Herzen an. Es fängt in meinem Herzen an, in deinem Herzen. Erweckung fängt dann an, wenn wir anfangen, für diese Botschaft zu brennen. Weil wir können nur das in anderen anzünden, was selber in uns brennt. Deshalb die Frage, wofür brennst du? Ist es dein Haus? Deine Karriere? Ist es dein Ansehen, deine Beliebtheit? Sind es materielle Dinge, gegenwärtige Dinge? Oder ist es die Botschaft von Jesus Christus, die Menschen verändert? Diese Botschaft, sie steckt voller Hoffnung. Sie steckt voller Kraft. Sie steckt voller Liebe, Vergebung und Gnade. Das ist die Botschaft. Das ist die Lösung für das Problem. Das ist die Botschaft, die Welt braucht, die unsere Gesellschaft hören muss. Wisst ihr, die Frage ist nicht, möchte die Gesellschaft diese Botschaft hören? Die Frage ist, sind wir bereit, diese Botschaft hinauszutragen? Sind wir bereit, Menschen von Jesus zu erzählen? Sind wir bereit, für diese Botschaft zu brennen? Ich möchte uns herausfordern heute Morgen. Und vielleicht wird es für den einen oder anderen unangenehm, aber manchmal darf Kirche auch unangenehm sein. Das Wort Gottes ist manchmal unangenehm. Wer ist heute Morgen hier, der sagt, Jesus, gebrauche mich neu. Vielleicht sind Menschen hier heute Morgen, die Buße tun müssen und sagen, Herr, es tut mir leid, in Vergangenheit habe ich dir nicht so viel Raum gegeben, gerade was das Evangelium angeht, was es angeht, Jesus weiter zu erzählen. Es tut mir leid, aber Herr, ich bin heute Morgen hier und sage, Herr, gebrauche mich neu. Wenn du das bist, dann steh doch auf. Und ich weiß, es kostet Mut. Aber wisst ihr, es kostet Mut, von Jesus zu erzählen. Es hat Rebecca Mut gekostet, ihren Klassenkameraden von Jesus zu erzählen. Und Leute, ich stehe hier auch. Ich bin auch jemand, der Buße darüber tun muss, weil ich Gott, was das Evangelium angeht, nicht so viel Raum gegeben habe in der Vergangenheit. Und ich, mein Gebet ist es wirklich, Herr, gebrauche mich neu. Und ich möchte beten mit uns. Und vielleicht kannst du symbolisch so deine Hände ausstrecken, so vor dich, so in empfangende Haltung, in eine gebende Haltung. Jesus, wir danken dir. Wir danken dir für das Kreuz, Jesus. Wir danken dir für das Evangelium. Wir danken dir, dass du eine Lösung für das Problem geschaffen hast, Jesus. Und das Evangelium, es hat unser Leben verändert. Es hat mein Leben verändert, Jesus. Herr, du hast mich aus dem Leben, aus der Dunkelheit in ein Leben mit Licht geführt, Herr. Und Jesus, wir stehen heute vor dir und wir bitten dich, Herr, gebrauche uns neu. Gebrauche uns neu in unserem Alltag, Jesus. Wir möchten dir Raum geben. Wir möchten, dass du Menschen in unserem Umfeld berührst, Jesus. Wir brennen dafür. Herr, es ist ein Schmerz, dass meine Teile von meiner Familie oder Nachbarn oder Arbeitskollegen dich nicht kennen, Jesus. Es ist ein Schmerz und wir wollen da einen Unterschied machen. Wir wollen, dass du diese Menschen berührst und wir beten für diese Menschen, Jesus. Wir beten für unsere VIPs, Herr. Wir beten, dass du uns gebrauchst, dass du uns Situationen schenkst, den Menschen, die du uns aufs Herz gegeben hast, in unserem Umfeld, dass du sie berührst, Herr, dass du ihre Herzen weich machst, dass du diese Verblendung auf den Augen entfernst, Herr. Und dass sie dich erkennen dürfen, dass sie deine Liebe erkennen dürfen, Herr. Danke, dass du uns gebrauchst, Jesus, um deine Liebe weiterzugeben. Herr, füll du uns ganz neu mit deiner Liebe und lass uns diese Liebe weitergeben, Herr. Erinnere uns du immer wieder darin, welche Frucht von Bestand hat. Es sind Menschen, die ihre Ewigkeit bei dir verbringen, Jesus. Es sind wir, die uns, ja, unsere Ewigkeit bei dir verbringen, Jesus. Herr, ich bete für den Alpha-Kurs im Januar. Es ist nicht nur ein Programm, was irgendwie so 10 Mitarbeiter hier in der Alpkirche machen, sondern es ist unser Herzschlag. Es ist unser Ding als Alpkirche. Herr, wir beten, dass du uns wirklich Menschen schenkst. Menschen, die wir als gesamte Alpkirche einladen, die dich noch nicht kennen. Menschen in unserem Umfeld. Und du sie hierher bringst. Und dass sie dir hier begegnen, dass sie Fragen stellen, dass sie neugierig sind. Was hat es mit dem Glauben auf sich? Was hat es mit dem Sinn für mein Leben auf sich? Und wir beten, dass du ihn gebrauchst, den Alpha-Kurs und auch die Jüngerschaftskurse, die darauf folgen, um Menschen zu berühren, um uns auszurüsten, um zu jüngern, um Menschen von Jünger zu machen und Jünger sein zu Jünger machen, Herr. Wir beten, dass du da Menschen berufst, ganz neu. Gebrauche uns, Herr. Wir möchten dir mehr Raum geben, Jesus. Wir sehnen uns nach Berührung mit dir, Herr. Wir sehnen uns auch nach mehr Geistesgaben, nach Wunder. Aber nicht für uns, dass es uns irgendwie besser geht, sondern dass hier was passiert, dass Menschen mit dem lebendigen Gott in Kontakt kommen, dass Menschen ihr Leben bei dir finden, dass sie ihr Leben hier entfalten und dass sie ihr Leben, das, was sie geschenkt bekommen haben, weitergeben, Jesus. Beten, dass es geschieht hier in der Alpkirche.